F und W, der Klinik-Podcast.
Ganz herzlich willkommen zum F und W Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur bei Bibliomed. Und heute blicken wir zurück auf das DRG-Forum 2026, den großen Klinikkongress mit 2600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den unser Verlag jährlich in Berlin veranstaltet. In der heutigen Folge konzentrieren wir uns auf die Krankenhausreform, die ja nun endgültig eingetütet ist und in die Umsetzung gehen kann. Auf dem DRG-Forum diskutierten die politischen Panels über die Frage, wie der Transformationsprozess denn nun genau gestaltet wird, wie die verschiedenen Werkzeuge des KHAG greifen können und wie auch mittelfristig, langfristig eine stabile Finanzierung der Krankenhäuser sichergestellt werden kann. Dazu hören Sie in diesem Podcast Einschätzungen von Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, von der Leiterin der Hamburger Gesundheits- und Sozialbehörde Melanie Schlotzhauer, von Stefanie Stoff-Arnis, stellvertretende Vorstandschefin des GKV-Spitzenverbandes, von Dr. Gerald Gass, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft, und von Dr. Christian von Klitzing, dem Chef der Alexianer, einer katholischen Krankenhausgruppe. Los geht's mit der Bundesgesundheitsministerin und ihrem Blick auf den Reformkompromiss.
Ja, wir haben gründlich verhandelt, glaube ich, mit den Regierungsfraktionen, mit den Ländern. Und am Ende des Tages haben sich auch alle bewegt. Und es war ja so wichtig, diesen Weg so zu gehen, weil das Gelingen der Reform einfach auch entscheidend davon abhängt, wie die Reform vor Ort umgesetzt wird. Dafür brauchen wir die Länder, die die Umsetzung vor Ort tragen. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit gebraucht in der Tat. Aber ich glaube, das war es wert. Für mich war es auch immer entscheidend, dass wir tatsächlich auf Augenhöhe verhandeln. Und wenn man das ankündigt, muss man es dann auch bis zum Ende gehen und dann nicht doch am Ende noch einen Alleingang machen. Und ich glaube, deswegen sind wir jetzt auf einem guten Weg. Und mit dem Krankenhausreformanpassungsgesetz setzen wir jetzt ein klares Zeichen. Qualität der Behandlung und eine flächendeckende stationäre Versorgung sind eben zwei Seiten derselben Medaille. Wir sorgen dafür, dass die Krankenhausreform vor Ort umsetzbar, alltagstauglich wird. Wir beseitigen Hemmnisse, die bislang einer erfolgreichen Umsetzung im Wege standen. Das KHAG ist, glaube ich, kein Elfenbeinturmprojekt, sondern es ist die Antwort auf Ihre Rufe auch nach mehr Realitätssinn und weniger Bürokratie. So hoffen wir es zumindest. Wir setzen jetzt realistische Fristen, genauso wie wir es versprochen haben im Koalitionsvertrag. Die Länder erhalten damit Planungssicherheit, um auch ihrer Verantwortung gerecht werden zu können. Und zwar ganz genau unter Berücksichtigung auch der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, die es vor Ort nun einmal gibt. Ja, unser gemeinsames Ziel ist ein nachhaltiger Wandel der Krankenhauslandschaft, der auch Antworten gibt auf die Herausforderungen der Zeit, wie zum Beispiel den Fachkräftemangel oder auch die Alterung der Gesellschaft. Die Krankenhauslandschaft muss sich verändern, denke, das wissen wir alle, und sie wird sich auch verändern. Und auch aus Ihren Reihen war schließlich immer wieder zu hören, dass es so nicht weitergehen kann. Also es ist eine große Veränderungsbereitschaft spürbar. Und auch Sie, sehr geehrter Herr Dr. Gass, haben auch wiederholt den Mut zur Veränderung ja beschworen. Und niemand kann, glaube ich, auch Interesse dran haben, einen kalten Strukturwandel durch Insolvenzen zu haben. Das haben Sie auch immer wieder betont. Wir wollen alle einen gestalteten Wandel hin zu mehr Spezialisierung, zur Bündelung von Kapazitäten und damit auch zu messbar mehr Qualität für die Patienten.
Es ist gut, dass die Krankenhausreform endlich unter Dach und Fach ist. Darin waren sich in Berlin alle einig. Aber das KHAG allein wird die großen Herausforderungen im Gesundheitssystem mitnichten lösen. So auch Melanie Schlotzhauer in ihrer Rede.
Wir können die Krankenhausreform nicht solitär betrachten. Und die nicht solitäre Betrachtung, hier sind schon einleitende Worte gesagt worden, geopolitische Lage, Finanzierung der GKV, Anspannung des gesamten Gesundheitssystems, Vorbereitung auf geopolitische Krisen, die machen das Thema KHAG, um das wir uns ja sehr bemühen und von dem man manchmal den Eindruck hat, es sei die Lösung für alle gesundheitspolitischen Themen doch recht klein. Denn alleine das KHAG wird nicht dazu führen, dass wir das Thema Versorgungssicherheit in der Fläche Und auch in so einem Bundesland wie Hamburg, wo wir eine sehr gute und zurzeit noch sehr gesicherte Gesundheitsversorgung haben, miteinander lösen werden. Und deshalb will ich vor allen Dingen mit Ihnen darüber sprechen, über die Haltung, die uns eint, nämlich die Haltung, dass wir diese Probleme gemeinsam lösen. Und der gemeinsame Lösungswille der Länder war über all die Zeit, glaube ich, deutlich erkennbar, dass es uns gelungen ist, die gemeinsamen Themen in den Vordergrund zu stellen, um dem Bund aufzuzeigen, wo Zentralität dem Zielen der Krankenhausreform gegenübersteht und tatsächlich zu Fehlentwicklungen führen würde.
Um die Reform der Reform ist zuletzt hart gerungen worden und am Ende steht ein Kompromiss, mit dem zumindest auf dem Podium alle Beteiligten gut leben können. Zuerst die Einschätzung von GKG-Chef Gerald Gass, dann Alexianer-Chef Christian von Klitzing und zuletzt der Kommentar von Stefanie Stoffanis vom GKV-Spitzenverband.
Es ist eine Aufbruchstimmung da. Die Aufbruchstimmung ist auch deshalb da, weil wir als Verantwortliche in den Krankenhäusern sehen, dass sich die Welt verändert hat, nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus, dass wir vor einer demografischen Herausforderung stehen, mit den weniger werdenden Fachkräften Versorgung sicherzustellen, dass wir in der Lage sein müssen, und das ist leider auch Realität, mit nicht endlos wachsenden Erlösen am Ende Versorgung zu organisieren, dass wir die Herausforderung sehen, stärker ambulantisieren zu müssen, was wir heute vollstationär machen. Das heißt, es ist ein Veränderungsdruck da. Und wenn jetzt Landtagswahlen ins Haus stehen, werden die Länder trotzdem nicht umhin kommen, realistisch einzuordnen, wie die Lage in ihrem Bundesland ist. Man hält das jetzt nicht noch monatelang aus, irgendetwas zu verzögern, zu sagen, da schauen wir mal hin, wie es mit diesem oder jenem Standort weitergeht. Die Träger selbst, das verspreche ich Ihnen, werden dafür sorgen, dass jetzt auch wirklich diese Veränderungen eingeleitet werden, weil wir es uns gar nicht mehr leisten können, Dinge fortzuführen, von denen wir absehbar erkennen, dass es dafür keine Zukunft gibt, die tragfähig ist. Man würde damit sozusagen Situationen und bedarfsnotwendige Strukturen gefährden, wenn man gleichzeitig aus politischen Gründen etwas weiterführt, was tatsächlich nicht mehr tragfähig ist, was permanent sozusagen dann auch finanziert werden muss aus dem, was gehalten werden soll. Und deshalb ist diese Veränderung jetzt wirklich vor der Tür. Die Wahlen werden die nicht aufhalten. Ich prophezeie, es wird kaum ein Bundesland geben, ich würde fast die Wette eingehen, es wird kein Bundesland geben, was nicht in diesem Jahr die Leistungsgruppen zuweist, weil natürlich der Druck dieser 3-Jahres-Ausnahmeregelung da ist.
Also ich halte das für ein absolut wichtiges, positives Element, dort die Planungshoheit der Länder auch zu halten. Wir werden nicht jeden Transformationsprozess von einem Tag auf den anderen schaffen. Denn wenn wir beispielsweise Standorte zusammenlegen, dann kann es dauern, bis an einem zweiten Standort die entsprechende Ressource, Kapazität auch geschaffen ist. Und dort temporär, nehmen wir das Beispiel, keine Ahnung, Sie wollen eine Geburtshilfe verlagern, Stand heute müssten Sie nach den Leistungsgruppen noch eine Chirurgie vorhalten, die kann aber das andere Krankenhaus schon übernehmen, dann ist es gut, wenn das Land sagen kann, ihr betreibt ja noch daher die Geburtshilfe, dann wird das an einem anderen Standort konzentriert. Das finde ich super.
Ja, ein Punkt, der unstreitig feststeht, ist, dass der Zeitpunkt für Strukturveränderung, der ist unabwendbar da. Der Veränderungsprozess, der läuft ja parallel bereits. Und aus diesem Grunde haben wir aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung jetzt den Abschluss des zähen Rings sehr positiv eingeordnet. Weil jetzt gibt es für die Länder einen Instrumentenkasten, um die notwendigen Veränderungen an der Krankenhausstruktur zu organisieren, zu planen, umzusetzen. Das ist sozusagen das Wichtige, das große Ergebnis. Das ist ein gutes Ergebnis. Wir sehen selbstverständlich, dass die weiteren Ausnahmen, dass die Möglichkeiten zu kooperieren, mindestens Verzögerungen herbeiführen für den Veränderungsprozess, womöglich auch Aufweichungen an den Zielen dadurch eintreten werden. Das sind Qualitätsstandards, die dadurch ausgehebelt werden. Es ist ja ganz unstreitig das Ziel, dass sich die Strukturen im Krankenhausbereich durch Bündelung von Leistungen verbessern sollen hin zu mehr Qualität. Das sind ökonomische Aspekte, die hier greifen, aber vor allem sind es ja Behandlungsveränderungen, also für Patientinnen und Patienten, die zu mehr Qualität führen. Also das sind ja die ursprünglichen Ziele der Reform, und der Kompromiss ist so tragfähig, er wird diese Ziele weiter erreichen. Die Krankenkassen werden ihre Beteiligung nutzen, um nach Bedarfsnotwendigkeit sich in die Entscheidungsprozesse einzubringen. Ein Aspekt, den die Reform ja noch nicht explizit adressiert, aber der ja auch in dem damaligen Koalitionsvertrag, der zum Einläuten der Krankenhausreform zum Start führte, da war ja vorgesehen, dass man bedarfsnotwendige Strukturen braucht. Und wenn jetzt in den Ländern entschieden wird, an welchen Standorten welche Leistungsgruppen angeboten werden können, abgerechnet werden können, dann muss ja eine Rolle spielen, ob diese Leistungsgruppen an den Standorten bedarfsnotwendig sind zur Versorgung der Bevölkerung in den Ländern. Und in dem Kontext oder in dem Moment, wo gesetzliche Krankenkassen mit eingebunden sind, werden wir also Leitplanken mit nutzen, um festzustellen, gibt es aus wichtigen Gründen, also in den jeweiligen Bundesländern, gibt es da Gründe, sozusagen auch Ausnahmen zu nutzen, weil der Versorgungsbedarf der Bevölkerung eben so gegeben ist, dass es sozusagen ausnahmsweise diese Leistungsgruppe an dem Standort braucht, wenngleich die Voraussetzungen dafür grundsätzlich nicht erfüllt sind. Ganz klar ist, Ausnahmen sollen Ausnahmen bleiben, möglichst. Also einfach im Sinne der Reform.
Ein Thema, das aus Sicht vieler Krankenhausvertreter ungelöst bleibt, ist die Finanzierung. Da gehen die Meinungen von Kliniken und Krankenkassen wiederum weiter auseinander, wie die beiden Statements von Christian von Klitzing und Stefanie Stoff zeigten.
Aber wo es wirklich mal das Fass den Boden ausschlägt, ist zu sagen, damit ist die Finanzierung der Krankenhäuser gesichert. Denn die ist nämlich nicht gesichert. Ich oute mich mal, Herr Albert, als treuer F&W-Leser. Und wer den letzten Artikel von Herrn Tobensen gesehen hat, sieht, dass wir in einer strukturierten Unterfinanzierung insgesamt kumuliert von 6% über die letzten Jahre sind und 2% in diesem Jahr. Wir kommen von einer Liquiditätsreichweite von 2,7 Wochen der Träger. Frau Stoff, Ihre Finanzierungsreserven hätte ich gerne. So, also die haben wir nämlich als Krankenhäuser nicht. Ja, na, ich will mal ganz, ganz knallhart sagen, wir haben hier ein Viertel, und wenn wir mal sagen, die deutschen Krankenhäuser sind hier repräsentativ vertreten. Nach Herrn Thomsen hat ein Viertel der deutschen Krankenhäuser keine freie verfügbare Liquidität mehr. Die denken nicht bis zur nächsten Planungsrunde, sondern wie sie die Löhne am Monatsende noch zahlen können. Und wenn Sie etwas für eine geordnete Transformation tun wollen, dann sorgen Sie bitte parallel für eine ausreichende Finanzierung. Danke.
Als gesetzliche Krankenversicherung zahlen wir jährlich 352 Milliarden Euro für die gesundheitliche Versorgung unserer Versicherten. Und davon sind allein 111 Milliarden Euro mit einem erneuten Aufwuchs um fast 10%, also 9,6% Kosten für die Krankenhausversorgung. Wenn Sie sich da zurücklehnen und sagen, ach um Himmels Willen, die Betriebsmittel sind nicht auskömmlich, an der Stelle klares Veto, 111 Milliarden Euro, die müssen ausreichen.
Wenn Krankenhäusern das Geld ausgeht, droht die Insolvenz oder im schlimmsten Fall sogar die Schließung. Ob geplant oder ungeplant, ob bedarfsnotwendig oder nicht, eine Krankenhausschließung oder Umstrukturierung vor Ort zu kommunizieren und durchzusetzen, ist ein Kraftakt. Wie die vier Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer auf dieses Thema blicken, hören Sie jetzt.
Es gab in der Süddeutschen Zeitung gestern oder vorgestern einen total schönen Artikel über ein Krankenhaus in Bogen, was geschlossen wird. Und gestern hat ein Krankenhausträger in Hamburg eine Schließung eines Krankenhauses, nicht aufgrund der Reform, sondern aufgrund vorhergehender und langjähriger Schwierigkeiten, bekannt gegeben. Ich habe als Gesundheitsministerin noch nie unter Polizeischutz eine Veranstaltung gemacht, aber in dem Moment. Und das müssen Sie beachten. Wir Länder stehen doch auch unter dem Druck der Bevölkerung. Und Gesundheitspolitik ist Daseinsvorsorge, ist Sozialpolitik. Und das vergessen Sie manchmal in den Diskussionen, wie hart es da auch zur Sache geht. Und das ist mir ein Herzensanliegen. Wir machen das alles. Krankenhäuser und Landespolitiker stellen sich dahin. Aber am Ende wird die Diskussion so emotional geführt, dass sie mit rationalen Argumenten die Leute nicht erreichen, weil ihr Herz gebrochen ist.
Jetzt ist es ja oft so, Herr Gast, dass die Prozesse oder die Entscheidungen, ein Krankenhaus zu schließen, nicht einem planvollen Prozess folgen. Ich nehme mal ein Beispiel aus Ihrem Heimatland, das Krankenhaus in Prüm, das einfach keinen Träger mehr hat, ja, weil der Träger den Versorgungsauftrag zurückgibt. Und es findet sich auch niemand mehr, der dieses Krankenhaus betreiben will. Es gibt keine privaten Betreiber mehr, die kaufen. Jetzt bleibt dieses Krankenhaus am Landkreis kleben mit all seinen Verlusten. Und die Zahlen auf Frau Stoff aus Ihrem GKV-Simulator zeigen, wenn dieses Haus schließt, erhöht sich die nächste Fahrzeit zum Grundversorger von 17 auf 25 Minuten und 21.000 Einwohner von 60.000 Einwohner werden mehr als 30 Minuten fahren müssen. Und da ist schon sehr viel Rot um dieses Haus herum. Herr Gass, kann diese Reform, kann das, was wir jetzt haben, mit allem Transformationsfonds, Leistungsgruppen etc. helfen, solche Fälle zu verhindern? Oder was braucht es, um den Bürgern noch wieder ein Vertrauen in einen planvollen Prozess zu geben?
Um bei diesem konkreten Fall zu bleiben, der ja nur exemplarisch ist. Exemplarisch für vieles andere. Wir haben in Baden-Württemberg einen Landkreis, der sogar jetzt so weit gegangen ist, das Haus, was an ihn zurückgefallen ist, also das Beispiel, was Sie beschreiben, zu sagen, auch das können wir nicht mehr weiter betreiben, obwohl wir die Sicherstellung per Gesetz haben. Und das Land wird vom Landrat aufgefordert, etwas zu tun. Also wir haben da wirklich ganz schwierige Situationen. Die Reform könnte, ich sage das jetzt bewusst, könnte dafür mehr Vertrauen schaffen in der Fläche, wenn zwei Dinge wirklich funktionieren würden. Der erste Punkt ist, wenn bedarfsnotwendige Häuser in der Fläche die Leistungsgruppen verlieren, aber Bestand haben sollen, also klassische Sicherstellungshäuser und auch darüber hinaus gibt es noch einige weitere, wenn die wirklich über eine funktionierende Vorhaltefinanzierung abgesichert wären und damit eine Refinanzierung der Strukturkosten dann auch möglich ist, obwohl das Leistungsspektrum politisch gewollt, insgesamt gewollt, sich etwas reduziert, damit auch die Patientenzahl durch Ambulantisierung weniger Erlöse da sind, aber Versorgung geleistet wird. Wenn das also funktionieren würde, das ist ein Auftrag, der ist im Moment nicht erfüllt, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das muss dringend passieren, weil sonst bleibt diese Unsicherheit. Der Landkreis weiß nicht, was er tun soll, der Träger weiß nicht, was er tun soll. Es gibt quasi kein Business Case dann für dieses Haus und Krankenhäuser sind nun mal Wirtschaftsunternehmen und keine Behörden. Und der zweite Punkt ist, dass dort, wo man sich dann doch entschließt zu sagen, dieses Haus soll nicht als klassisches Krankenhaus weiter bestehen, eine verlässliche Zukunft als sektorübergreifendes Versorgungszentrum dann wirklich möglich ist. Ich will an der Stelle sagen, wir haben es geschafft und ich sage das ausdrücklich auch wirklich mit der Überzeugung, dass wir was Gutes gemacht haben, zusammen mit dem GKV-Spitzenverband jetzt eine Leistungsvereinbarung zu vereinbaren, was die sektorübergreifenden Versorger tun sollen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der jetzt noch aussteht, ist die Frage, wie funktioniert dann die Finanzierung in einem solchen Standort? Diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Wir brauchen also wirklich Verlässlichkeit für die Standorte, die so oder so erhalten bleiben. Wir können auf gar keinen Fall dauerhaft von irgendjemandem erwarten, dass er jenseits der normalen Finanzierungsströme, die wir im Gesundheitswesen dafür vorgesehen haben, die Refinanzierung von Patientenversorgung organisiert, sei es aus kommunalen Haushalten, die extrem angespannt sind, sei es von Trägern, die von dritter Seite irgendwie querfinanzieren sollen oder von wem auch immer. Das muss also klar sein. Die bedarfsnotwendigen Standorte müssen auskömmlich finanziert sein, entweder als klassische Krankenhäuser oder als sektorübergreifende Versorger.
Also vielleicht ein Thema. Ich glaube einfach, dass wir das als Freie Gemeinnützige Träger besonders gut können. Wir haben da jahrhundertelange Erfahrung, vor Ort in den Regionen zu sein, oft aus der Pflege kommt. Und ich glaube, dass es für Patienten und Mitarbeitende gut ist, wenn sie eine Auswahlmöglichkeit haben. Wenn man einer Trägerfraktion die Möglichkeit des Überlebens nimmt, wird die Versorgung ärmer. Und insofern finde ich es schon richtig, uns auch als spezielle Trägergruppe, gerade auch mit einem Portfolio kleinerer und wohnortnaher Krankenhäuser auch einzubeziehen in Diskussionen. Ich gucke mit Sorge auf Rheinland-Pfalz, Herr Gass. Wir sehen dort tatsächlich die Entfesselung eines unkoordinierten Krankenhaussterbens. Man kann das nicht anders beschreiben. Und insofern ist es gut, Frau Stoff, gemeinsam zu überlegen, welche Häuser sind tatsächlich bedarfsnotwendig und wie halten wir die. Vielleicht noch einen Aspekt, der vielleicht, oder zwei Aspekte, die mir wichtig sind. Frau Schlotzhauer, aus ganzer Seele und Frau Stoff, wir haben es auch mal gemeinsam in Brandenburg gemacht. Wenn wir gemeinsam dort stehen und gemeinsam erklären, dass das nicht nur das Ende von etwas ist, sondern eine Veränderung der Versorgung, dass die Notfallversorgung, die ambulante Versorgung gesichert ist und dass wir gemeinsam auch unserer Verantwortung nachkommen, dann überzeugt man auch Bürger. Wenn es euphemisiert wird, wenn es keine Antworten gibt für Beschäftigte und Patientinnen, dann geht das kolossal schief. Insofern in der Geschlossenheit ist da der Schlüssel. Und ich glaube, so wie wir das in Brandenburg und Hamburg erlebt haben, geht es auch an anderer Stelle gut. Vielleicht noch ein Wunsch, der makaber ist. Aber es gibt Bundesländer, die sich Schließungskosten verwehren und die sind massiv. Ich hätte mal gesagt, wer die Erfahrung aus dem Raum hat, das könnte man sonst auch mal anonym abfragen, weiß, dass es ein mindestens achtstelliges Ticket ist, weil sobald das durch ist, kommen Patienten nicht mehr, gehen erste Mitarbeitende, man kauft Leihpersonal, man muss Interessensausgleiche verhandeln. Und wenn wir alle der Meinung sind, dass es ein Krankenhaus nicht mehr braucht, dann bitte ich drum, dass alle Länder auch bei den Kosten zur Schließung unterstützen. Nicht, dass wir, weil eben die Million pro Jahr nicht so wehtut als Defizit wie die 20 Millionen der Schließung, nicht, dass wir etwas aufrechterhalten, was es vielleicht objektiv nicht mehr braucht. Insofern, liebe Länder, unterstützen Sie uns auf dem Weg, bitte.
Der Punkt Sicherstellung ist ganz maßgeblich für ländliche Regionen. Also der wird nicht in Frage gestellt. Hier leistet die gesetzliche Krankenversicherung den notwendigen Beitrag, dass eben überall in Deutschland die Grundversorgung, das ist ja insbesondere, sichergestellt ist. Herr Dr. Gass, Sie sprachen gerade einen wichtigen Aspekt an, wie letztlich Vorhaltefinanzierung künftig zu einer bedarfsgerechten Versorgung führen kann und wie letztlich die Häuser, die für Versorgung gebraucht werden in den Ländern, wie die von der Vorhaltefinanzierung besonders profitieren können, indem man beide Elemente miteinander verbindet, indem man letztlich Vorhaltefinanzierung, das ist ja sozusagen, glaube ich, gemeinsam betrachtet als Startpunkt, so wie es in der Krankenhausreform vorgesehen ist, hochgerechnet aus alten Fallzahlen, muss sich, damit sie künftig also die Wirkung auch hat, die intendiert ist mit der Reform, orientieren daran, wie wichtig ist die Leistungsgruppe an dem Standort in dem Bundesland. Und das sollte sich der Vorhaltefinanzierung mit niederschlagen.
Die Vorhaltefinanzierung bleibt definitiv ein ganz heißes Eisen. Mit dem Verschieben der Fristen hat man sich etwas Zeit erkauft. Und ich gehe davon aus, dass man die auch nutzen wird, um nochmal über Änderungen zu diskutieren. Zu groß ist der Widerstand bei den Krankenhäusern und auch bei den Krankenkassen. Mit dem Pflegebudget haben wir ein weiteres hitziges Thema vom DRG-Forum in der heutigen Folge ausgespart. Wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann verpassen Sie aber auch nicht eine der nächsten Folgen zu diesem Thema. Sie können dann die komplette Diskussion zum Pflegebudget vom DRG-Forum hier bei uns im Podcast nachhören. Wenn Sie in Zukunft keine Infos zum DRG-Forum verpassen wollen, abonnieren Sie unseren LinkedIn-Kanal. Und merken Sie sich am besten den 4. und 5. März 2027 vor. Da findet das nächste DRG-Forum statt. Das Schlusswort zur heutigen Folge überlasse ich unserer Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen.
Wenn wir uns nächstes Jahr hier wiedersehen beim DRG-Forum, welche konkreten Fortschritte aus dieser Krankenhausreform sollten sich dann eingestellt haben, dass Sie sagen können, die hat jetzt wirklich Wirkung gezeigt?
Wäre natürlich wünschenswert, wir würden wirklich schon konkrete Auswirkungen sehen können. Ich würde mich freuen, wenn die Länder sich dann wirklich konkret auf den Weg gemacht haben, Leistungsgruppen auch zugewiesen haben und wenn wir konkret auch sehen, dass die Mittel aus dem Fonds abfließen können. Das ist ja auch immer eine große Diskussion, dass es um viel Geld geht, das nicht schnell genug abfließt, dass man nichts sieht, dass die Investitionen nicht vorangehen. Und ich würde mir wünschen, dass man da tatsächlich schon sieht, dass in die Fläche, in die Transformation tatsächlich auch schon Mittel fließen können.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliometmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!